Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ukraine hat sich gegenüber den USA bereit erklärt, einer Waffenruhe mit Russland zuzustimmen. Wenn auch Moskau auf den Vorschlag der USA eingeht, sollen die Waffen von sofort an für 30 Tage schweigen. Während dieser Zeit soll über ein Friedensabkommen verhandelt werden. Das wurde von Delegierten der USA und der Ukraine in Saudi-Arabien vereinbart und im Laufe der letzten Stunde von den Verhandlungsführern bekannt gegeben. Gudrun Engel in Washington. Nach langen Verhandlungen sind die Gespräche also beendet. Ist das ein Verhandlungserfolg für die USA?
Dazu muss man jetzt tatsächlich abwarten, was die Russen zu diesem Vorschlag sagen. Aber ja, man kann sagen, so nah war man noch nie an einer Feuerpause und einer möglichen Waffenruhe und dann eben auch eventuell einem möglichen Frieden. Die USA haben die Ukraine ja mehr oder weniger an den Verhandlungstisch zurückgezwungen, indem sie sämtliche Hilfen militärischer Art und auch von Geheimdiensten abgestellt haben, den die Ukrainer so quasi genötigt haben, wieder Verhandlungen aufzunehmen. Jetzt eben das Angebot 30 Tage Feuerpause. Donald Trump kann sich jetzt also rühmen, derjenige zu sein, der mit der Taktik, mit beiden Seiten zu sprechen, es geschafft hat, dass sie an den Verhandlungstisch zurückgekommen sind und dass dieses Angebot jetzt auf dem Tisch liegt. Jetzt kommt es also auf Russland an, aber auch dazu sagt Marco Rubio, der US-Außenminister, wenn die Russen auf dieses Angebot jetzt nicht eingehen, dann wissen wir auch, woran wir sind und die USA haben zumindest sämtliche Hilfe für die Ukraine sofort wieder freigegeben.
Gudrun Engel, danke nach Washington. Und jetzt spreche ich mit Susanne Peterson in Kiew. Die Hoffnung auf eine Wiederannäherung zwischen der Ukraine und den USA war groß. Wie wird das Ergebnis denn in der Ukraine aufgenommen?
Ja, nach den Entwicklungen in den vergangenen Wochen und Tagen hatte man hier in vielen Orten gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass das Ganze doch noch positiv ausgehen könnte. Man hat die Erwartung auch deutlich runtergeschraubt und umso fröhlicher und erleichterter wird jetzt hier aufgenommen, was da eben bei rumgekommen ist. Und da die Ukraine hatte ja durchaus einen Balanceakt vor sich. Also auf der einen Seite ist sie ein souveräner Staat, muss deutlich machen, dass man nicht leichtfertig einfach Territorium aufgeben kann. Und auf der anderen Seite wollte man sich natürlich dankbar zeigen und eben auch deutlich zeigen, dass man zu Verhandlungen bereit ist. Das ist wohl gelungen, sonst wäre heute nicht so ein Statement gemeinsam veröffentlicht worden. Und Präsident Zelensky hat sich jetzt am Abend auch schon geäußert und gesagt, jetzt muss man natürlich abwarten, was Russland dazu sagt. Aber man ist froh, dass man da eben mit den USA auf einer Wellenlänge ist.
Danke, Susanne Peterson in Kiew. Und damit weiter zu Ina Ruck nach Moskau. Russland selbst sitzt ja nicht mit am Verhandlungstisch. Wie schaut Moskau auf die Verhandlungen und vor allem auf das Ergebnis?
Man hatte sich hier quasi in der Seitenlinie eingerichtet und hatte sich das Ganze angeschaut in Riad, vermeintlich in Jeddah, vermeintlich aus einer Position der Stärke heraus. Und nun dieses überraschende Ergebnis, das kann natürlich hier niemandem gefallen. Offizielle Reaktionen haben wir nicht gehört bislang. Ein Abgeordneter hat sich gemeldet, ein paar Kriegsblogger, die sehr enttäuscht, beinahe wütend auf Trump reagiert haben. Aber offiziell, wie gesagt, bislang noch nichts. Überraschend für Russland ist vor allem die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen und der Datenlieferungen an die Ukraine. Die Waffenruhe kann überraschend nicht sein, denn das hatte Selenskyj immer wieder mal angesprochen, Russland immer wieder mal abgelehnt. Nun müssen wir sehen, ob die Position Russlands sich ändert. Nun ist Russland am Zug, aber dass eben die Waffenlieferungen wieder aufgenommen werden, das ist überhaupt keine gute Nachricht für Moskau.
In der Nacht wurde Russland von der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Insgesamt mehr als 300 sind nach russischen Angaben abgeschossen worden. Die meisten auf die Region Kursk und rund um die Hauptstadt Moskau. Was löst das in Russland aus?
Es war der größte Angriff auf die Stadt und auf den Großraum Moskau überhaupt bislang, wurde hier heute auch gesagt. Dass sie überhaupt so weit durchgekommen sind, ist natürlich ein Schlag für Russland gewesen. Man hat dann sehr schnell die Sache so gedeutet, damit sie in die eigene Erzählung passt, in die eigene Version der Ereignisse. Man hat gesagt, die Ukraine zeige ganz deutlich mit diesem Angriff am Tag der Verhandlungen, dass sie gar keine diplomatische Lösung in diesem Krieg wolle. Ungesagt blieb dabei, dass auch Russland natürlich in den letzten Tagen massiv seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt hatte.
Vielen Dank für die Einschätzung, Ina Ruck in Moskau. Nicht nur die Ukraine setzt ihre Drohnenangriffe fort, sondern auch Russland. Ein Ziel war die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Die Regionalverwaltung meldete Schäden an der Energieversorgung. Getroffen wurden unter anderem ein Industriegebäude und eine Tankstelle. Insgesamt feuerte Russland in der vergangenen Nacht nach ukrainischen Angaben eine Rakete und 126 Drohnen ab. Auf Tagesschau 24 halten wir Sie über die Entwicklungen bei den Ukraine-Gesprächen auf dem Laufenden in einer Sondersendung gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen gibt es natürlich auch auf tagesschau.de. Die veränderte Sicherheitslage weltweit rückt auch den jährlichen Bericht über den Zustand der Bundeswehr in ein besonderes Licht. Die Beauftragte der Bundesregierung Högel sieht die Streitkräfte trotz Milliardeninvestitionen und einzelner Fortschritte in keinem guten Zustand. Es fehle vor allem an Personal und auch an Material. Högel forderte jetzt ein rasches Handeln.
Nicht nur am Material mangelt es der Bundeswehr. 20.000 Männer und Frauen fehlen perspektivisch. Ein Fünftel aller Dienststellen ist unbesetzt. Es sei besorgniserregend, sagt die Wehrbeauftragte heute.
Die Bundeswehr schrumpft und wird älter. Und deswegen ganz klar mein Appell, diese Entwicklung muss dringend gestoppt und umgedreht werden.
Högels Vorschlag, ein Pflichtjahr für Deutschland.
Dass wir ein Gesellschaftsjahr machen, bei dem nicht nur die Bundeswehr in den Blick genommen wird, sondern auch andere gesellschaftliche Bereiche wie Soziales, Klimaschutz oder auch Denkmalpflege, Kultur und so weiter.
Doch angesichts der Bedrohung durch Russland und der Probleme mit den USA müsse man sich vor allem militärisch gut aufstellen. Und das schnell, meint die Union und fordert die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht für Männer.
Die Wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt. Das heißt, man kann sie mit einfacher Mehrheit im Deutschen Bundestag wieder einsetzen. Wenn uns das dieses Jahr noch gelingt, dann könnten wir bereits im zweiten Halbjahr 2025 die ersten Wehrpflichtigen begrüßen.
Teures Material wie die F-35 Kampfjets hat die Bundeswehr schon aus dem bestehenden Sondervermögen bestellt. Die Politik will jetzt noch mehr einkaufen, etwa neue U-Boote. Doch ein Mehr an Material mache die Personallücke noch größer, sagt der Bundeswehrverband und fordert ebenfalls einen Pflichtdienst.
Wir bestellen mehr Material, das ist auch richtig, aber das braucht natürlich auch Personal. Sonst haben wir irgendwann U-Boote, Fregatten und mehr, aber keine Menschen, die das Gerät bedienen. Und die Gefahr ist heute schon vorhanden, dass wir in den nächsten Jahren implodieren.
Der Wehrbericht befeuert die Debatte, wie die Bundeswehr aus ihrer Personalnot kommt. Dabei gibt es bei allen Vorschlägen Probleme im Detail. Die Anwerbung von Freiwilligen scheint nicht zu genügen. Für ein sogenanntes Gesellschaftsjahr bräuchte es eine Grundgesetzänderung und für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht wesentlich mehr Kasernen, Ausbilder und Material.
Für diese bessere Ausrüstung der Bundeswehr will die wahrscheinliche neue Koalition aus Union und SPD deutlich mehr Schulden aufnehmen. Darüber verhandeln sie mit den Grünen, denn deren Stimmen werden für eine Änderung des Grundgesetzes gebraucht. Das geht nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Nach einem Gespräch am gestrigen Abend erklärten sich heute beide Seiten bereit, aufeinander zuzugehen.
Immerhin, sie sind im Gespräch. Das deutliche Nein der Grünen zur Grundgesetzänderung für mehr Schulden, es hat die Union unter Zugzwang gesetzt. Nach ein paar Stunden gestern Abend kein Ergebnis, kein Kommentar. Es sei klar gewesen, heißt es aus der CDU, dass man die Grünen braucht, um das Grundgesetz zu ändern. Klar auch, dass die Grünen etwas dafür wollen.
Ich glaube, dass die Vorschläge der Grünen Vorschläge sind, die man wirklich sehr ernsthaft diskutieren kann. Dass da auch Überlegungen sind, die ja den Positionierungen der Union gar nicht so sehr zuwiderlaufen.
Union und SPD hatten vereinbart, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben weitestgehend aussetzen zu wollen. Die Grünen wären da grundsätzlich dabei, wollen aber erst mehr aus dem regulären Bundeshaushalt ausgeben und den Begriff Verteidigung weiterfassen.
Investitionen in Nachrichtendienste, in Cybersicherheit, in den Bevölkerungsschutz, all das bringt den Menschen in diesem Land real mehr Sicherheit. Und deswegen verstehen wir gar nicht, dass CDU und SPD sich weigern, auf diesen aus unserer Sicht sehr klugen Vorschlag einzugehen.
Schon übermorgen soll der Bundestag über Verteidigung sowie zwei weitere schwarz-rote Vorhaben beraten: Infrastrukturinvestitionen und Länderfinanzen. Die Grünen wollen das alles am liebsten getrennt behandeln. Die SPD will das nicht.
Ich glaube, man sollte die beiden Positionen, Sondervermögen für Infrastruktur, aber auch verteidigungspolitische Ausgaben, nicht trennen. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass die Bürgerinnen und Bürger möglicherweise sagen, für Panzer ist Geld da und für mich nicht.
Heute Abend will man hinter verschlossenen Türen weiter verhandeln. Friedrich Merz läuft die Zeit davon. Sollte er es nicht hinbekommen, schnell eine Einigung mit SPD und Grünen zu erzielen, wäre die finanzielle Grundlage für die Koalitionsverhandlungen dahin. Die sollen eigentlich schon in den nächsten Tagen starten, noch bevor der Bundestag die Grundgesetzänderungen verabschiedet hat.
Das BSW ist bei der Bundestagswahl sehr knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Parteigründerin Sarah Wagenknecht will daher jetzt eine neue Auszählung der Stimmen erreichen und zieht vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Neben ihr haben nach Angaben des Gerichts auch die Parteivorsitzende Mohammed Ali, zwei Mitglieder und zwei Wähler des BSW geklagt. Fragen wir nach bei unserem Rechtsexperten Frank Bräutigam in Karlsruhe. Welche Erfolgsaussichten hat das BSW mit dieser Klage?
Also für eine Einschätzung dazu ist Folgendes wichtig zu wissen. Wenn es Einwände gegen eine Bundestagswahl gibt, dann regelt das Grundgesetz ein ganz bestimmtes Wahlprüfungsverfahren. Und das besteht aus zwei Stufen. Stufe 1, man muss zunächst Einspruch beim Bundestag einlegen. Wenn man dort mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist, dann kommt Stufe 2, dann kann man zum Verfassungsgericht gehen. Was das BSW jetzt gerade versucht, ist, dass das Gericht sofort, schon kurz nach der Wahl, etwas anordnet. Das wäre also eine klare Ausnahme vom üblichen Wahlprüfungsverfahren. Das BSW sagt nun, für so eine Ausnahme, da gibt es gute Gründe, das extrem knappe Ergebnis, und es geht ja für das BSW auch wirklich um alles. Aber immer wenn man wie hier eine deutliche Ausnahme vom gesetzlichen Verfahren durchsetzen möchte, dann sind die rechtlichen Hürden dafür immer sehr hoch. Das Gericht muss nun schnell entscheiden, ob die BSW-Klage diese sehr hohen Hürden nimmt oder nicht. Die politische Diskussion darüber, ob dieses zweistufige Wahlprüfungsverfahren, so wie es jetzt geregelt ist, womöglich reformiert werden sollte, die könnte aber auf jeden Fall wieder Fahrt aufnehmen.
Frank Bräutigam, vielen Dank nach Karlsruhe. Weniger verkaufte Autos in China und hohe Kosten. Bei Volkswagen ist der Gewinn im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen. Unterm Strich verdiente der Konzern 12,4 Milliarden Euro und damit gut 30% weniger als 2023. Für das laufende Jahr erwartet Volkswagen ein moderates Wachstum der Verkaufszahlen, vor allem in Europa und Nordamerika. Schwierig bleibe das Umfeld im wichtigen Markt China. Und jetzt ein kurzer Blick zurück. Der 11. März 2020 ist vielen vielleicht nicht mehr im Gedächtnis, dafür aber umso mehr die Folgen dieses Datums. Heute, vor genau 5 Jahren, hat die Weltgesundheitsorganisation Corona zur Pandemie erklärt. Auch in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt schon erste Todesfälle. Mit Maskenpflicht, Lockdowns und Kontaktbeschränkungen sollte das Virus eingedämmt werden. Viele dieser Maßnahmen waren umstritten und hinterließen in der Gesellschaft bis heute tiefe Gräben.
Maske tragen, Konzertabsagen, 3G, 2G, über all das hat nicht nur Marie gestritten mit ihrer Mutter. Um sich und ihre Familie zu schützen, möchte sie nicht erkannt werden. Aber Marie, die eigentlich anders heißt, möchte drüber reden. Denn am Ende ging es nicht mehr nur um Meinungsverschiedenheiten, die sie und ihre Mutter auseinanderbrachten.
Es ging los mit Familienchats, dass das alles nicht so schlimm sei und dass die da oben ganz viel Murks machen würden. Sie hat auch keine der Maßnahmen dann für sinnvoll erachtet.
Und sie ist nicht allein. In einer exklusiven Umfrage des WDR-Podcasts Cut sagen 46% der Befragten, dass sie ernsthafte Meinungsverschiedenheiten in der Pandemie hatten. Ein Viertel davon hat sogar mindestens zeitweise den Kontakt abgebrochen. Auch Marie, was ihr nicht leicht fällt.
Wütend, dass sie es nicht versteht und aber auch traurig zu merken, dass jemand so nahes, so krass auch abdriften kann.
Sie sucht Hilfe bei einer Beratungsstelle in Essen, wo sich immer noch mehrere Betroffene melden.
Wichtig ist zu wissen, man soll jetzt gar nicht unbedingt den anderen vom eigenen Glauben überzeugen, sondern es geht darum, Streitigkeiten zu minimieren, wieder in Kommunikation miteinander zu kommen.
Der größte Streitpunkt war die Corona-Impfung. Auf Platz 2 die Einschränkungen. Der Protest und die Herkunft des Virus spielten eine nachgeordnete Rolle. Testen, Maske tragen, Versammlungsverbote, das war wirkungsvoll, hat aber auch Nebenwirkungen, sagen Wissenschaftler.
Wenn man davon ausgeht, man möchte die Fallzahlen reduzieren, muss man ein Paket von Maßnahmen machen. Aber welches das ist, ist gesellschaftspolitische Frage. Da sind wir wieder zurück bei der Frage, ordne ich eine Homeoffice-Pflicht an oder schließe ich die Schulen? Die Maßnahmen waren ähnlich wirksam.
Marie hofft in Zukunft auf einen besseren Kontakt zu ihrer Mutter. Ob es dazu kommt, bleibt offen.
Bilder von diesen Militärlastwagen gingen vor 5 Jahren um die Welt. Sie transportierten Särge mit Corona-Toten in der Nähe der italienischen Stadt Bergamo. Dort gab es zu Beginn der Pandemie sehr viele Todesfälle. In der Folge beschloss Italien besonders strikte Maßnahmen. Ganz anders ging Schweden mit Corona um. Das Land setzte auf freiwillige Beschränkungen. Schulen bis zur 9. Klasse blieben offen. Das sorgte im Nachhinein für Kritik. Viele Schüler waren aber froh darüber.
Hey. Wenn Agnes ihre Großeltern besucht, gibt's erst einmal eine Umarmung. Die Familie treffen, aber auch Freunde und vor allem weiter zur Schule gehen. Für die 14-jährige Schwedin war das während der Corona-Pandemie immer möglich.
Das war sehr gut für mich und auch für alle anderen in Schweden. Wir mussten uns nicht völlig umstellen, so wie in einigen anderen Ländern. Auch Schweden hatte Auflagen, beispielsweise für Restaurants, aber keine Maskenpflicht und vor allem keinen harten Lockdown. In der ersten Corona-Welle starben laut Statistikamt im Land überdurchschnittlich viele Menschen. Langfristig aber habe sich Schwedens Strategie ausgezahlt, findet Agnes Großvater Thor. Meine Freunde in Finnland, Norwegen und Dänemark waren sehr skeptisch. Ich aber nie. Er war in den Corona-Jahren die wichtigste Stimme im Land, Anders Tegnell. Der damalige Staatsepidemiologe sagt heute, dass es richtig war, auf die Eigenverantwortung der 10 Millionen Menschen in Schweden zu setzen. Wir haben auf Maßnahmen gesetzt, die lange anwendbar sind. Man kann eine Gesellschaft eben nicht dauerhaft komplett herunterfahren, ohne extreme Auswirkungen. Eine schwedische Corona-Kommission kritisiert Tegnell später dafür, dass er keine Maskenpflicht verordnet hatte. Insgesamt ist aber eine Mehrheit im Land zufrieden mit der Strategie des Landes, sowie Agnes und ihre Familie.
Im Norden von Baden-Württemberg ist am Nachmittag eine Straßenbahn mit einem Tanklaster zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. 3 Menschen kamen ums Leben. Mehrere Personen wurden verletzt. Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen gelöscht. Der Unfall geschah an einem unbeschränkten Bahnübergang. Wie genau es dazu kam, ist aber noch unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. März.
Eine umfangreiche Tiefdruckzone bringt uns kältere Luft und der Südosthälfte Regen, dem Bergland Schnee. Heute Nacht gibt's viele Wolken und mancherorts regnet es, stellenweise bildet sich Nebel. Morgen fällt in der Südosthälfte gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Im Norden und Westen teils dichte Wolken, teils Sonnenschein und meist trocken. Von Nordwesten ziehen später ein paar Schauer heran. Heute Nacht 6 bis 2 im Nordwesten und Südosten um 0 Grad oder leichter Frost. Morgen in einigen Mittelgebirgslagen niedrige einstellige Werte, in Sachsen und Bayern nochmal über 10 Grad. Donnerstag wechselhaft, in der Südhälfte gebietsweise Regen oder Schneeregen, im Bergland auch Schnee. An dem unbeständigen, im Bergland teilweise winterlichen Wetter ändert sich in den folgenden Tagen wenig.
Um 22.15 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Helge Fuest um die vorgeschlagene Waffenruhe in der Ukraine und um die Frage, ob die Russen dem nun zustimmen werden. Und wir schwelgen in musikalischen Höhlen der 80er Jahre zum 40. Geburtstag von Modern Talking. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.